Nächste Folge. Und los geht's.
Da können wir eine ganze Menge tun, Kindern diese Stärke eben von Anfang an mit auf den Weg zu geben.
Ja. Also und, das, ja. Und eben dann uns Fachkräften, damit wir dann halt den Job für drei machen können.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens
und Dirk.
Moin Jens.
Moin Dirk. Und schön, dass du da draußen auch wieder mit dabei bist. Es ist wieder Freitag. Es ist wieder praktisch-pädagogisch-Zeit. Dirk, erzähl doch mal, hast auch diese Woche du wieder etwas erlebt? Schöne Satzstellung, ne?
Ja.
Gruß an meine Deutschlehrerin. Komm, erzähl.
Ja, ich habe tatsächlich was erlebt. Ich war in der Schule in Rendsburg, eine richtig coole Schule, habe eine Fortbildung gemacht, 8 Stunden haben wir da durchgeballert, super cooles Kollegium. Die haben bis zum Ende echt, oder sagen wir so, in der letzten Dreiviertelstunde so, wurde es so ein bisschen so, okay, jetzt reizt auch langsam. Und das ist für so eine 8 Stunden Fortbildung schon richtig Hammer. Habe ich auch ganz andere Sachen schon erlebt, so dass dann einige in der Mitte quasi schon ausgestiegen sind und war denen dann zu viel oder so. Thema war halt Jungenpädagogik, aber wir haben auch ganz viel Abwechslung gehabt. Also wir haben Theorie gemacht, halt, das mache ich dann immer sehr viel im Austausch miteinander, also sehr untrocken. Und dann waren wir noch in der Turnhalle und dann haben wir noch resümiert und so. Also war super, hat super Spaß gemacht, ganz tolles Kollegium, die auch einen guten Plan hatten und ja, das war ein schöner Tag in Rendsburg.
Klingt cool.
Und wie läuft's bei dir?
Ja, bei mir läuft's, also es läuft im Großen und Ganzen, läuft es gut, hört sich mal gut an, ne? Im Großen und Ganzen. Aber ich habe gemerkt, dass ich in letzter Zeit wieder so arg an meine Grenzen komme, was nicht nur an der Schule liegt, das liegt auch gerade daran, dass ich ein bisschen allein zu Hause bin, weil meine Frau unterwegs ist. Die hat gerade auch eine schöne Möglichkeit, so ihren Jugendtraum, so und das, was sie bislang immer so machen wollte, so ein bisschen verwirklichen kann, ist gerade bei einer Filmproduktion dabei und das ist super klasse. Das unterstütze ich natürlich total gerne und das soll sie alles machen. Aber wer Kinder hat, weiß natürlich, dass das dann auch nicht so einfach ist, wenn man dann alleine mit denen ist und das soll ja alles weiterlaufen und klar, ist natürlich ein bisschen anders und ja, ich wachse da aber auch so ein bisschen mit meinen Herausforderungen. Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich alleine bin mit denen. Aber ja, es ist dann gerade, wenn in der Schule viel anliegt, dann ist das schon wirklich eine große Herausforderung. Und passend dazu habe ich dann vor einigen Tagen auch noch den Podcast von der Gunda Frei gehört. Schöne Grüße. Entwicklungssprünge. Und da hat sie über ähnliche Dinge erzählt. Und diese Herausforderungen, die sie dann so hat, die dann sie dann auch manchmal an ihre Grenzen bringt und ja, bei all dem Spaß, der dann dabei ist und die Motivation, ist irgendwann einfach so ein Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr geht. Und da habe ich mir gedacht, das wäre auch mal eine schöne Sache für uns, da zu erzählen, wie ist denn das auch gerade im pädagogischen Alltag, bei der Arbeit als Erzieher oder wo auch immer, was kommt da so auf einen zu und worauf muss ich auch bei mir selber achten? Denn ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Wir achten oft auf die anderen, was mit den anderen so los ist und erkennen auch, dass da irgendwo vielleicht bei dem einen oder anderen die Batterie alle ist und unterstützen die dann auch noch mit und fangen auf und merken manchmal gar nicht, dass bei uns selber die Batterie auch gar nicht mehr so ganz im grünen Bereich ist. Da gibt es ja das schöne Wort Resilienz. Das ist ja auch so ein, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das eigentlich schon. Also ich kannte das vorher noch nicht. Ich habe den Begriff auch erst während meiner Ausbildung gehört. Ich weiß nicht, du kennst ihn ja sicherlich auch.
Ja, wobei ich auch sagen muss, auch noch nicht so lange. Er wird ja jetzt in letzter Zeit sehr häufiger oder viel häufiger verwendet. Ich finde es, naja, lustig ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich ganz schön makaber, weil man ja jetzt im Grunde ist Resilienz so das neue Wort. Na, eigentlich machen viele, viele im pädagogischen Bereich eigentlich einen Job für zwei oder noch mehr. Und jetzt versucht man nicht irgendwie das hinzukriegen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern Resilienz ist dann so das neue Wort. Jetzt muss halt jeder irgendwie geschult werden, damit umzugehen, dass er bitte gleich 3 Jobs auf einmal machen sollen und so. Also, wo ich auch sagen muss, habe ich auch, wo du die Gunda Frei erwähnst, ich habe da letztens einen Artikel und auch so ein Shout oder so ein Kurzvideo und sowas von dem Kita-Helden, wer den kennt, gehört. Das ist der Andreas Ebenhö. Schöne Grüße auch an den Kollegen.
Von mir auch.
Ja, also der hat es richtig gut nochmal alles so zusammengefasst und nochmal aufbereitet. So fand ich auch sehr cool. Also das ich, ja, finde ich sehr interessant, dass jetzt so damit umgegangen wird. Und ich hatte tatsächlich auch mal so einen Moment, wo so eine Idee, sag ich mal ganz vorsichtig, an mich herangetragen wurde. Denn ja, ich arbeite ja auch im Hort noch mit festen Stunden. Und da ist, wie ich ja auch schon mal gesagt hatte, auch nicht immer alles rosig, obwohl da auch immer gute Mitarbeiter sind und auch häufig gute Bedingungen. Aber ne, es ist halt, wir sind halt schon in der Branche, wo es die meisten Krankheitsfälle einfach gibt und das nicht ohne Grund. Wir haben, also ich habe letztens Statistik gehört, ich bin immer vorsichtig, wie heißt das mit Statistiken? Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast oder so, aber es soll bei 30% sollen wir Burnout-Kollegen haben, so. Ja. Das ist ganz schön viel. Und ich hatte eine Situation, wo es so einen Abend dazu gab, da wurde dann so ein Fachmann eingeladen für eben diesen Bereich und wie man damit umgeht, ne, wenn man jetzt so, ich sag mal, gefordert oder vielleicht bis zur Überforderung getrieben wurde. Und die Antwort war der Hammer. Also er meinte dann so, ja, man muss das halt durch Sport abbauen, den Stress so.
Und da hab ich gesagt, okay. Kann ja auch mal klappen, ne?
Ja, aber also grundsätzlich kann ich das nur jedem empfehlen, ey, macht auf jeden Fall Sport. Weil, also wer Sport macht, weiß es halt, man kann ganz viel Stress damit abbauen. Zumindest ist das eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Kann ich nur empfehlen. Aber das Coolste war ja dann, wo wir ihn dann gefragt haben, okay, aber wenn man jetzt richtig, richtig krass Stress hat, wenn man irgendwie nur noch die Hälfte der Belegschaft da ist und so, was soll man denn dann machen? Und deine Antwort war tatsächlich, ja, noch mehr Sport.
Das ist ja Quatsch, ne? Das ist auch Schokolade. So, Schokolade hilft doch. Ja,
genau. Also, war so geil. Also da haben wir echt gedacht, so okay, ja, der Mann kann uns nicht helfen. Das ist jetzt quasi.
Also das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Also eine Zeit lang ja, aber gerade, ja, ach so, genau. Also wer den Begriff noch nicht gehört hat, also Resilienz bedeutet im Grunde, dass du, also die seelische, psychische Widerstandskraft, die glücklicherweise, und das finde ich ist die gute Nachricht, sie ist erlernbar. Das ist nichts, was man irgendwo mit den Genen mitgegeben bekommt oder ja in den ersten 2-3 Lebensjahren mit erlernen muss, die Empathie und so. Sondern
durch
nein,
die Muttermilch. Wird
genau, das kannst du halt dein Leben lang irgendwo erlernen. Und eben darum, also mit den Lebenssituationen, mit schweren Lebenssituationen klarkommen und dann da keine bleibenden Schäden von tragen. Das ist letztlich so runtergebrochen die Erklärung, was Resilienz bedeutet. Und ja, ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig so mit Modewörtern und dann wird darauf schnell irgendwo auch rumgeritten und jetzt ist das der neue heiße Scheiß und das müssen wir jetzt überall reinbringen. Für mich war das aber ähnlich wie die intrinsische Motivation und die extrinsische so ein Begriff, der mir die Augen so ein bisschen geöffnet hat, weil er in dieser Erklärung für mich auch Sinn machte, dass es so etwas gibt. Und ich hatte dann etwas, wo ich für mich erkannt habe, okay, wenn ich jetzt in dem Zustand so drin bin, dann stimmt bei mir etwas mit meiner Resilienz gerade irgendwie nicht. Da kann ich dran arbeiten. Das hat mir geholfen. Also manchmal ist das wirklich so, dass es hilft, einen Begriff zu haben, weil es dann einfacher ist, damit zu arbeiten und daran etwas zu verändern. So wie es ja manchmal auch nichts bringt, wenn ich jetzt eine Diagnose bekomme und plötzlich hat mein Leiden einen Namen, das heißt dann so und so. Das macht mich nicht gesund, aber ich weiß irgendwie, mit wem ich es zu tun habe. Und wenn ich merke, so ich komme im Beruf oder im Alltag so an meine Grenzen und weiß, okay, jetzt stimmt irgendwie mit meiner Resilienz irgendwas nicht, da muss ich dran arbeiten, damit ich damit besser umgehen kann und gefestigter bin, dann hilft mir das tatsächlich. Also ist immer die Frage, wie man da eben mit umgeht, ne? Und dann muss ich eben ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, so was ist da los, warum ist das vielleicht so und kann damit anders umgehen.
Ja, und was einem da alles hilft. Ich meine, das ist jetzt noch ein größeres Thema, glaube ich, was alles bei Resilienz hilft. Aber zum Beispiel, ich arbeite auch in einem Projekt mit Kindern psychisch kranker Eltern. Und das ist so einmal wöchentlich, bin ich mit denen zusammen, mit einer Kollegin und so weiter. Und da ist auch ein, wenn nicht sogar das große Thema bei uns, geht es halt wirklich darum, diese Resilienzen, auch ein geiles Wort überhaupt, die zu fördern. So,
also so schön, ist ganz weil da Jens vorne, drin steckt.
Weil das, bitte?
Ich finde den Begriff so schön, weil das Wort Jens da so ein bisschen drin steckt.
Genau, da kommt es nämlich her. Aber das, ne, dass das so dann die, also es ist ganz klar, wenn man das halt stärkt, dann hat man viel bessere, wie sagt man, Aufstellung fürs Leben. Also man ist viel mehr gewappnet und ist widerstandsfähiger und so weiter.
Naja, gerade bei Kindern, ne, auch wichtig, das über die Bindung zu schaffen, dass sie eine sichere Bindung haben, emotionale Bindung haben zu Personen. Also das fördert auf jeden Fall ganz stark die, ja, die Resilienz, da so den sicheren Hafen, wie man auch so schön sagt, zu haben und sich daraus eben dann auch gestärkt entwickeln zu können. Ja. Wenn das eben fehlt, diese Unsicherheit sich dann so durch die Kindheit trägt, dann wird sich das auch im späteren Leben auswirken. Eben wenn Situationen kommen, wo es etwas schwieriger wird, komplizierter wird, dann kommen diese ganzen Muster alle wieder. Das, zack, das wird abgerufen und ja, dann ist der Urzustand wieder da.
Ja.
Also da können wir eine ganze Menge tun, Kindern diese Stärke eben von Anfang an mit auf den Weg zu geben.
Ja. Also und eben dann uns Fachkräften, damit wir dann halt den Job für drei machen können. Also ja, ganz klar ist natürlich gut, wenn wir da drin geschult werden oder da auch das ausbauen können und so. Das ist natürlich klar. Ich glaube aber auch, dass es dann wiederum auch wieder einen Moment gibt, wo man dann sagt, okay, hier ist jetzt echt Stopp, weil du hast ja auch eingangs gesagt, so ja, man muss auch mal gucken, wenn der Akku leer ist und so. Und auch, ich glaube auch, dass gerade in unserer Branche, ich glaube, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es in unserer Branche üblich ist, so, ach, ich kipp eigentlich gleich um, so, ich kann gar nicht mehr, aber ich gehe heute noch arbeiten und kein Problem, ich kann auch die Gruppe hier alleine machen, alle anderen sind krank, so ungefähr, es ist alles kein Problem, so.
Ich schaff das
schon. Genau, ich schaff das schon. Ich schmeiß den Laden hier alleine und ich finde auch immer wieder irre, wie einige dann denken so, dass man so einen Laden, wo man dann, was weiß ich, mit, keine Ahnung, 100, 150 Kindern arbeitet oder so, wo man dann 10 Fachkräfte hat, natürlich auch noch je nach, wie viele Stunden jeder hat, aber um das so runterzubrechen und es sind nur 5 da, dass man dann nicht normal arbeitet und dass eigentlich die Chance sehr hoch ist, muss man ja ganz klar sagen, dass die Chance sehr hoch ist, wenn dann die anderen wieder da sind, dass dann irgendwann diese 5 Fachkräfte dann auch krank werden, weil sie überlastet sind, die ist ja sehr hoch. Und ich glaube, dass wir halt nicht nur unsere Resilienzen und ähnliche Fähigkeiten und sowas alles unterstützen und fördern müssen, es geht dann auch darum, wenn wir Selbstfürsorge betreiben, müssen wir nach außen hin klar das Signal geben, nee, das geht jetzt nicht mehr. Und ich muss auch ganz klar sagen, natürlich fällt man diese Entscheidung nicht so einfach, ne? So bei, also ich kann jedes Elternteil verstehen, so alle Mamas, alle Papas, ich bin selber Papa. Ich müsste dann wirklich meine Arbeit, müsste ich aufhören, wenn meine Kinder nicht mehr betreut werden können oder sonst irgendwas. Ja, dann kann ich auch nicht mehr arbeiten. Ich kann das alles nachvollziehen. Letztendlich hilft es aber nicht wirklich, wenn dann die Fachkräfte halt auf dem Zahnfleisch gehen, so, ne, letztendlich.
Ja, absolut. Und Resilienz ist ja voll noch etwas, es ist ja auch ein Prozess, also das zu erlernen. Also ich gehe da genau mit dir, was du gesagt hast. Ich sehe das auch so, dass, dass ich selber, ich merke es an mir eben auch, dass ich oft da an meine Grenzen oder über meine Grenzen gehe, zwar mit gutem Gewissen irgendwo hinter diese Dinge zu stehen, also das zu machen, aber ich habe eben oft diese Grenze nicht im Blick und überschreite sie. Ja. Und es gibt da viele Techniken, also es ist so, man kann es erlernen, aber es ist eben nicht in dem Sinne eine Technik. Also ich kann Techniken anwenden, um meine Resilienz zu stärken, aber die kommt dann eben auch von innen, das ist in mir drin. So, und glücklicherweise habe ich es in einigen Punkten auch schon geschafft, so einen leichten Automatismus reinzubekommen, dass ich mir das nicht immer wieder bewusst vor Augen führen muss, so jetzt ist es aber wieder zu spät und jetzt muss ich wieder gucken, sondern dass ich eben durch diese Techniken, wie zum Beispiel, dass ich mir zwischendurch, wenn ich merke, jetzt fange ich wieder an mir selbst zu zweifeln, dass ich automatisch mir abrufe, okay, aber was hast du denn jetzt schon geschafft? So, das hilft mir zum Beispiel in solchen Momenten eben nicht weiter abzusacken, sondern zu gucken, okay, jetzt hast du eine 2- heute geschrieben und denkst, ach, scheiße, und so, das, ja, ich wollte aber nicht eine 1 haben. So, denke ich, hey, so, Moment mal, so, also, ne, das, ja. Worüber jammerst du hier eigentlich gerade? Solche Dinge. Und dann merke ich, okay, dann kommt relativ schnell mittlerweile so ein, so ein beruhigendes Gefühl und ich mache mir eben nicht mehr diesen Kopf, weil ich dann lieber mein Ziel, was ich habe, wieder mir vor Augen führe, zu fokussieren und mich nicht auf diesen Moment konzentrieren und sagen, ah, oh, das ist aber jetzt alles so blöde. Oder sich von zu vielen Aufgaben belasten zu lassen, rechtzeitig mal Nein zu sagen, so wie du auch schon sagst, jetzt in so einer Kita dann.
Ja.
Wo es natürlich, gerade wenn es mit vielen anderen Menschen noch zu tun hat, natürlich nochmal deutlich schwieriger ist, in einer Situation Nein zu sagen, als wenn ich für mich selber nur eine Entscheidung jetzt gerade habe. Das sehe ich auch so. Aber es ist ein Anfang. Also es ist immer besser, irgendwo anzufangen, als gar nicht.
Ja.
Und daraus entwickelt sich das dann auch viel. Und ich würde auch jetzt schon behaupten, so nach dem Jahr, anderthalb Jahren, knapp jetzt so Schule, habe ich in dem Bereich, im Bereich Resilienz, schon eine ganze Menge Fortschritte gemacht.
Ja, das ist super. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt so, ich weiß nicht, jetzt jung Erwachsener oder so anfängt. Und ich glaube, da hat man auch noch sehr viel Energie und so. So ging es mir dann jedenfalls so. Ich meine, das ist jetzt nur ein, zwei Jahre her, ne? Aber so als Anfang 20-Jähriger, so da war alles kein Problem und so. Da habe ich aber auch vieles nicht gesehen einfach. Und jetzt ist es genau andersrum. Ich sehe vieles, aber mir fehlt dann häufig einfach auch die Energie. Und ich muss dann halt, also ich musste irgendwann lernen, ich bin immer noch dabei, zu gucken, wie ich mit diesen Kräften haushalte. Und du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Also manchmal merkt man auch gar nicht, also wobei ich glaube sogar fast immer, bei mir ist es so, dass ich fast immer erst dann merke, okay, das ist zu viel, wenn es schon zu viel ist.
Ja.
Also wenn ich über den Punkt bin. Und ich finde es sehr schwer, für sich zu sorgen und zu gucken, wie man damit umgeht. Also wie man sich sagt, okay, dass man nicht die Grenze schon überschreitet. Und ich fange damit im Grunde gerade erst so an in den letzten Jahren, um mir da ein System aufzubauen. Also jetzt können wir mal umgedreht machen, wenn ihr da draußen ein paar Ideen habt, schreibt mir die mal gerne, womit ihr gut zurechtkommt. Im Augenblick probiere ich Folgendes, dass ich halt versuche, immer wieder mich innerlich kurz auf den Stuhl zu setzen und sagen, okay, ist es jetzt cool so? Passt das jetzt alles für dich? Geht's dir gut? Oder ist es zu doll gerade? Und das ist gerade so das, was ich so probiere, was aber auch nicht mir immer gelingt, weil ich dann eben nicht mich innerlich zurückziehen kann und drüber nachdenken kann, weil ich gerade dann den Stress habe. So, dann kann ich mich nicht, also es ist gar nicht so einfach, finde ich.
Aber das Gute ist ja, du probierst es ja aus und ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass es bei all diesen ganzen Techniken, die es gibt, nur für jeden so sein bestimmtes Päckchen an Möglichkeiten gibt, die er dann für sich auch anwenden kann. Mhm. Weil für mich passen auch viele Dinge einfach nicht. Die probiere ich dann aus und merke ganz schnell, nee, das ist nicht meins. Also da wurde mir auch schon vieles gesagt, ja, dann musst du dir mal so einen Plan machen und dann mal aufschreiben, dies und das. Und das passt für mich einfach nicht. Dafür probiere ich dann eben andere Dinge aus. Und es ist mal schön, dann darüber auch zu sprechen. Und dann weiß ich, okay, derjenige macht das und das und dann die und die Erfahrung gemacht. Okay, probiere das mal aus.
Mhm.
So, aber darüber funktioniert es eben wirklich nur. Dann Dinge auszuprobieren und Sachen zu ändern. Das ist so ein bisschen, wie du schon sagtest, du merkst das immer erst, wenn es zu spät ist. So ein bisschen wie mit dem Durst. Wo es auch heißt, wenn du merkst, du hast es schon zu spät.
Ja,
also, sondern dann gibt es dann ja auch schon Apps und irgendwas, die dann alle Stunde oder zwei Stunden sagen, so hier, trink ein Glas Wasser.
Ja.
Und so ein bisschen kann man es dann beim Resilienzaufbau ja auch machen, sich dann ganz bewusst immer wieder vor Augen führen, okay, in dieser Situation wäre es jetzt angemessener für mich, so und so zu reagieren. Oder das funktioniert bei mir zum Beispiel auch, ist für mich auch etwas, was ich umsetzen kann, mir in einer Situation, wo ich merke, okay, jetzt machst du dir wieder echt einen Kopf darum, warum das so ist oder weil der das gesagt hat, passiert das. Worauf habe ich wirklich Einfluss und was betrifft mich eigentlich? Oder ist das jetzt wieder so ein Motivatismus? Fehlt das Wort gerade.
Übermotivation.
Übereifer oder was.
Ja, Übereifer.
Mich irgendwo dann einzumischen und irgendwas wieder gerade biegen zu wollen, wo ich denke, okay, ist das jetzt eigentlich mein Ziel gerade oder machst du es nur zu deinem Ding? Und das hat mir auch schon geholfen. Ich habe immer noch Verbesserungspotenzial in diesen ganzen Bereichen, absolut. Aber ich bin da dran und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann merke ich auch, wie ich dann gerade in solchen Hochanstrengungsphasen, wo viele Dinge aufeinander kommen, das sind ja immer gerade so diese Peaks, wo die Resilienz dann getestet wird, dann merke ich, okay, jetzt muss ich aufpassen. Glücklicherweise erkenne ich es ja. Und die das noch so gar nicht drauf haben, das sind dann die richtig kaputt gehen dann. Ne? Mhm. Und da ist es total wichtig auch, dass wir sie schützen. So. Und ich mich selber muss mich immer auch noch weiterhin schützen. Und das ist aber auch so ein gesellschaftliches Umdenken. Du hast es am Anfang ja auch schon angesprochen, ne? Gerade so im wirtschaftlichen Bereich, dass dann nicht geguckt wird, wieso sind wir überhaupt an diesen Punkt gekommen? Was können wir grundsätzlich vielleicht ändern, damit wir gar nicht in diesem Bereich so hart dran arbeiten müssen? Also es geht ja nicht nur um Leistungsfähigkeit, sondern auch um Gesundheit. Also das finde ich total, total wichtig in allen Bereichen. Und gerade im sozialen Bereich ist es auch keine Überraschung, wenn wir dann sagen, ja, da arbeiten halt überwiegend Menschen, die immer wieder aufgrund von Fürsorge, Nächstenliebe wirklich an oder über ihre Grenzen gehen.
Mhm. Ja, ich finde es auch interessant, dass so diese Standards, die wir halt zum Beispiel jetzt in Deutschland haben, wobei ich da auch vorsichtig bin, also ich kenne jetzt nicht alle Schulen in Deutschland und alle Kitas so, aber so das, was ich so kenne und höre, so wir haben ja gewisse Standards, also ein Betreuungsschlüssel, ne, wie viele Erzieher und Erzieherinnen arbeiten mit den Kindern, mit wie vielen Kindern zusammen und all sowas, oder in der Schule, wo man dann eine durchschnittliche Grundschulklasse von gefühlt 40 Kindern hat, wo eine Lehrkraft drin ist. Das sind dann so Standards, wo das einfach so gedacht wird, ja, das ist so. Und dann so, und das verstehe ich nicht, weil wenn wir jetzt wirklich so 30% wirklich diese Burnouts haben, ja, und die sind ja in der Schule mit Lehrkräften ähnlich. Ich kenne jetzt da auch nicht die genauen Zahlen, aber ich weiß, dass sie da ähnlich sind, also mit Sicherheit. Und da denke ich manchmal so, warum wird es nicht einfach geändert? Ja, das kostet Schweinegeld, weil Personalkosten sind immer ganz hoch. Aber mal ganz ehrlich, also weiß ich nicht, es ist natürlich jetzt eine politische Frage, aber ich finde, da fehlt uns viel zu viel. Das heißt, als Beispiel mal, um ganz konkret zu werden, eine Grundschulklasse von 25 Kindern sollte definitiv von zwei Fachkräften geleitet werden und nicht von einer. Und dann kann man auch coole Sachen machen, wie einer ist dann für die Wissensvermittlung zuständig und die andere fürs Soziale. Und dann können die Hand in Hand arbeiten und so. Auch, was man sagen muss, wenn wir in der Kita oder jetzt bei mir im Hort sind, also ich finde es total wichtig, dass man mit anderen zu direkt in einem Raum auch zusammenarbeitet. Ich habe das jetzt nun auch nicht jeden Tag, ne? Ich habe das auch in letzter Zeit sehr selten, weil wir auch wieder unterbesetzt sind, ne? Uns fehlen einige dann. Mhm. Aber das, ich finde das ganz wichtig und ich finde zum Beispiel für Lehrer ganz unfair, dass die da im Grunde ganz alleine mit so einer Schulklasse sein müssen. Und wenn die mal irgendwie ein Problem haben oder sowas, dann müssen sie, und die haben ja nicht nur eins dann, die müssen das alles alleine dann so lösen. Ja. Und dann friss oder stirb. Und denen fehlt auch die Kommunikation in dieser Arbeit. Also ich genieße das auch, dass mir Kollegen dann mal sagen, was ich gut gemacht habe. Und ja, ich nehme es dann auch mal hin, wenn die dann Kritik haben. Das macht dann nicht so viel Spaß. Aber das muss ich ja alles wissen, ne? Damit ich halt Fehler vermeide, damit ich meine Arbeit gut mache und so. Und das finde ich zum Beispiel ganz unfair für Lehrkräfte jetzt in Grundschulen beispielsweise, dass die nicht zu zweit sind, weil die müssen sich eigentlich die Bälle zuspielen. Und das ist zum Beispiel, sind so Sachen, die einfach so, weißt du, so eine feste Instanz sind, so wird das in Deutschland gemacht und für alles andere haben wir kein Geld oder so, aber das finde ich am falschen Ende gespart.
Ich meine, es wird ja schon hier und da gemacht, ne? Ich habe da auch keine Zahlen jetzt, aber wenn wir schon bei Zahlen sind, denke ich eben auch, es ist da oft nicht weit genug gedacht. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn es da schon irgendwelche Entscheidungen und Prozesse gibt, dann schreibt mir das gerne. Ich weiß es nicht, aber ich denke dann eben auch, dass es nicht weit genug gedacht ist, wenn ich sage, okay, nee, da ist kein Geld für da, wir belassen das so, hier eine Lehrkraft steht da vorne oder in welchem Bereich noch immer, Kitaschlüssel, sonst was, dann steht da aber dem gegenüber diese Ausfallquote und Krankheiten, so, was ist denn mit diesem Geld und mit diesen Zahlen, ist das, steht das in einem Verhältnis, also finde ich grundsätzlich sowieso nicht, also dann irgendwie Geld gegen Gesundheit so dann aufzuwiegen, finde ich sowieso nicht schön. Mhm. Aber dann zu gucken, es sind ja auch nicht nur dann die Fachkräfte, die dran kaputt gehen, sondern letztlich leidet dann ja auch die Entwicklung der Kinder darunter.
Ja, definitiv.
So, also wenn, also ich merke es jetzt ja auch, nun bin ich erwachsen, aber wenn wir in der Schule auch unter Lehrermangel leiden, so, ich sage es jetzt einfach mal so drastisch, dann ist es erstmal schlecht für das Kollegium selbst, weil die müssen auch irgendwie ja gucken, wie sie dann klarkommen. Mhm. Ist sicherlich eine große Herausforderung, aber natürlich leiden wir dann auch mit drunter.
Ja.
Und unsere Entwicklung in dem Bereich ist dadurch dann ja auch irgendwo beeinflusst. So, und das fehlt mir dann manchmal. Also wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern darüber schon nachgedacht wird und darin gearbeitet wird. Ich hoffe, dass das so ist. Aber durch das bisschen Erfahrung, was ich auch im politischen Bereich gemacht habe, habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass oft das nicht passiert. Dass es da eher um die aktuellen Entscheidungen so, wir müssen jetzt handeln und so. Das ist sicherlich manchmal gut und wichtig. Aber auch wichtig zu gucken, wie sieht das denn langfristig aus? Und da auch Entwicklung mal sich anzugucken, okay, was steht vielleicht mit was in Relation? Das habe ich jedenfalls vermisst in dem Bereich.
Mhm.
Und ich finde, es ist da so offensichtlich. Sicherlich ist das dann nur mein Gefühl. Erstmal so, das muss jetzt gar nichts sagen, aber irgendwo liegt es auch auf der Hand, ne? dass das irgendwie nicht passen kann. So wie du schon sagst, dass eine Lehrkraft dann da vorne steht und ein Haufen wissbegieriger oder teilweise dann auch demotivierte Kinder irgendwo da unterrichten soll. Also
ja.
Ist doch Wahnsinn.
Ja.
Es wird aber anerkannt, dass die Kinder, das Verhalten der Kinder und all dieses, die Gesellschaft sich verändert. So.
Ja.
Wir kommen immer wieder auf das Thema Schule zurück. Ne?
Ja,
ich merke das schon.
Ja.
Aber mein Gott, ne, wenn wir über Kinder sprechen und Resilienz und Entwicklung, dann kommen wir um die Schule nicht drum rum. Ich meine, spätestens mit 6, 7 Jahren sind sie halt in der Schule, ne?
Mhm.
Und da zeigt es sich dann ja ganz besonders, wie psychisch gefestigt und widerstandsfähig sind die Kinder dann, wenn sie dann mit diesen Herausforderungen plötzlich leben müssen.
Ja, sehr konkret dann auch,
ja.
Ne? Ja. Ja, es ist halt auch die Frage irgendwie, was ich dann halt öfter überlegt habe, funktioniert das alles eigentlich nur so, ja gut, ja nicht, also gut im Sinne von, wir sparen da ganz viel Geld, weil erstmal, wir müssen den Fachkräften im pädagogischen Bereich, die brauchen nicht so viel Geld, die stellen ja auch nichts her, ne? Ich bin jetzt mal ein bisschen provokant, das ist kein großer Wirtschaftszweig, die wachsen nicht wirtschaftlich, die wachsen eher in die andere Richtung, als dass sie immer mehr kosten. Das ist auch so interessant, dass man das immer mit Kosten verbindet, ne?
Ja.
So Pädagogik ist kostet immer. Nee, eigentlich nicht. Wenn man es richtig investiert, dann kriegt man nachher mehr raus, als man vorher hatte. Auch wirtschaftlich, ja, das ist so. Ist nur schwer messbar. Kann das, man aber
genau,
auch
genau, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Du kannst es nicht darauf zurückführen, auf deine Arbeit, die du gemacht hast.
Genau, nicht direkt. Ja, aber das, was ich mich dann frage, ist, funktioniert das alles, dass im Grunde nicht viel verändert wird, obwohl eigentlich drastische Maßnahmen verändert werden müssten. So. Also es müsste wirklich drastische Veränderungen passieren. Das ist eigentlich ist das allen klar, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass wir hier nicht irgendwie mal gucken können, so in 20, 30 Jahren überlegen wir uns mal, ob wir damit vielleicht mal was anderes machen oder ob wir andere Ideen haben. Also jetzt im Moment ist es zum Beispiel ganz konkret ein Problem, es werden bei uns hier in der Gegend immer mehr Horte geschlossen und immer mehr OGSen aufgemacht, also offene Ganztagsschulen. So, das wird ausgetauscht, der Grund ist ganz einfach, da kann mir auch keiner was anderes erzählen, das ist ein finanzieller Grund. Ja, eine OGS kostet nicht so viel, weil dort die Kinder häufig eher, also es gibt verschiedene Formen, muss man auch ganz klar sagen, ich rede jetzt von der Form, wo es quasi eine pädagogische Fachkraft gibt und die koordiniert alle AGs von irgendwelchen Papis, die dann zum Fußball spielen, ne? Ich mache jetzt Klischees, Papis, die dann den Fußballkurs anbieten und die Mamas, da kommt dann eine Oma vorbei und die liest denen was vor und dann haben sie die AG noch und so. Das sind aber alles keine Fachkräfte. Das heißt, wir sparen direkt an den Kindern, wo ich dann auch denke, warum? So, natürlich kostet das Geld, aber das hat ja auch einen Grund, weil das hat ja einen Wert. So, und im Augenblick ist es eher so, geht das alles immer mehr im Grundschulbereich zur Aufbewahrungsstätte? Naja, die können dann ja dies und das da machen, aber viele vergessen, das, was im Hort geleistet wird, das geht dann als Beispiel, wenn ich dem Kind die Schuhe zubinde, dann ist das doch kein technischer Vorgang. Da gab es ja auch mal die Idee, das könnten ja 1-Euro-Jobber dann machen, die Kinder anziehen, bevor wir rausgehen. Aber das sind doch alles soziale Prozesse, wo die Kinder unheimlich viel lernen. Und wenn wir diese ganzen Prozesse jetzt rausnehmen, dann brauchen wir das Geld nachher, was wir dadurch gespart haben, sowieso nicht mehr, weil dann sowieso alles kaputt ist. Meine Überlegung, um da jetzt zurückzukommen, meine Überlegung ist, ob dieses ganze System überhaupt nur deswegen so aufrechtzuerhalten ist, weil es geht ja schon kaputt alles, so, es funktioniert hinten und vorne nicht, wie gesagt, 30% Burnout und so, ob das nur so standhält, weil eben ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen oder wir vielleicht auch manchmal eben nicht für uns selber sorgen, sondern sagen, ah, komm, das mache ich jetzt auch noch und dies mache ich auch noch und ja, okay, geht ja nicht anders. Die armen Kinder, wir gucken ja auch immer auf die Kinder und so. Und also das ist so ein Gedanke, der mich da auch noch umtrieben hat irgendwie so.
Ja, und vor allem, also das muss man sich dann auch mal vorstellen, so aus meiner Sicht jetzt nochmal, wenn ich jetzt meine Kinder jetzt mal nehme und ich erkenne dann, so, die sind jetzt in der Schule und in den Momenten, wo sie dann mal nach Hause kommen und also wirklich erschöpft sind und auch dann so nicht wissen, warum soll ich jetzt, ich habe jetzt kein Beispiel, also dies und das und jenes lernen und ich habe dann keine Antwort. Und dann frage ich mich auch, will ich eigentlich eine Antwort haben? Mhm. Also ich habe das dann manchmal satt, einfach jetzt nur damit das jetzt irgendwie wieder funktioniert, so wie du schon sagst. Also warum bleibt das eigentlich so aufrechterhalten? Dahinter frage ich mich dann auch, also bin ich jetzt überhaupt eigentlich gerade dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass mein Kind jetzt wieder ruhig ist und bitte jetzt schön seinen Schulstoff so lernt, wie es von ihm verlangt wird? Und ich sehe selber den Sinn nicht da drin. Da fühle ich mich manchmal selber dann verantwortlich dafür, dass ich das mittrage. Also das finde ich ganz, ganz schlimm teilweise. Mhm. Sicherlich muss nicht mehr alles sinnvoll sein. Aber ja, wie gesagt, ich habe es manchmal dann einfach satt und denke dann auch, ja, warum? Warum muss das eigentlich so sein? Und deswegen beschäftige ich mich auch gerne damit und lasse mir auch gerne von anderen natürlich dann das Gegenteil beweisen, ne? Wenn die sagen, nee, das ist schon alles richtig so, also das ist schon gut.
Ja.
Aber wir sehen ja, dass es nicht gut ist, aber es bleibt trotzdem so.
Ja.
Warum?
Ja, ich glaube, es gibt einfach keine Lobby. Also ich kann erstmal, muss ich ganz klar sagen, wie gesagt, alle Eltern verstehen, dass die halt einfach ihre Kinder betreut haben wollen, so, ne? Das, also ist ja halt ganz klar. Und sonst würde ich auch nicht Hortarbeit machen, wenn ich das nicht so nachvollziehen könnte und wenn das sinnvoll so ist. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gehört, so die Landeselternvertretung bei Schleswig-Holstein zum Beispiel, die, also finde ich auch tolle Arbeit, die machen, muss man wirklich sagen. Also da sind halt Eltern, die echt da voll loslegen und ne, so, die da ihre Zeit investieren und so mal nebenbei, schöne Grüße. Ja, und dann kam halt auch die Frage, okay, wie können wir die Eltern unterstützen? Was sind denn die Fragen und wo sind die Nöte und so? Und dann ging es so um 10 Schließtage zusätzlich im Jahr, die Eltern dann halt wieder auffangen müssen. Und dann war halt die Überlegung, okay, die ich nachvollziehen kann, ne, um es klar zu sagen, okay, wie können denn die Kinder in diesem Fall wie können die betreut werden? Und ich fand auch schon toll, dass überlegt wurde, ja, okay, aber die Beziehung, ne, die spielt eine Rolle. Also wir können die nicht die 10 Tage irgendwie jemand anderes geben, weil das muss ein Beziehungsaufbau stattgefunden haben und mit den Kindern richtig gearbeitet werden, so, ne, pädagogisch. Ja. Das fand ich schon mal richtig cool. Das, was ich mir natürlich dann wünsche, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie realistisch das ist, ist ganz klar für mich, dass die Firmen unterstützt werden, dass die bei solchen Ausfällen halt, dass die Eltern die Kinder selber betreuen können. Also ich finde, das ist ein Teil, diese 10 Tage jetzt beispielsweise, das muss für mich die Wirtschaft tragen. Weil die Frage ist ja, okay, wollen wir jetzt uns von der Wirtschaft, von unserem Job so viel Druck machen lassen, Ne? Dass wir die Betreuung wieder irgendwie jemand anderes geben müssen? Oder sollten wir nicht langsam mal anfangen, und ich weiß, dass das halt schwer ist, weil es sehr unkonkret ist, aber sollten wir nicht langsam mal der Wirtschaft Gegendruck geben und sagen, nee, Freunde, so funktioniert das nicht? Denn seien wir mal ganz, ganz realistisch und sagen wir mal, nennen wir das Kind mal beim Namen, die Kinder sind wir, der Mittelpunkt, wir sind die Menschen und die Wirtschaft ist für uns da, nicht die Kinder sind für die Wirtschaft da. Also das ist, finde ich, ganz wichtig und es wird irgendwie ganz häufig vergessen. Die dürfen so nebenbei existieren und so, aber die Wirtschaft, es geht um die Wirtschaft. Nein, die Wirtschaft ist völlig Wumpe, jetzt übertreibe ich mal, ne, wenn wir unsere Kinder nicht klar kriegen, so, das ist doch eigentlich unser Fokus. Und dann finde ich es cool, wenn wir eine starke Wirtschaft haben und wenn das alles funktioniert und da auch jeder sein Geld verdienen kann und so weiter, ne? Aber wir müssen doch erstmal gucken, dass es den Kindern gut geht und dass es uns gut geht, auch als Eltern und so.
Ich wollte gerade sagen, vor allem möchte ich als Erzieher, möchte ich ja auch als Vorbild dienen. Und das tue ich ja nun mal auch, sowohl privat als auch bei der Arbeit dann. Und ich finde es dann ein Trauerspiel, wenn das, was wir dann an psychischer Widerstandskraft, um mal wieder zu dem Thema zurückzukommen, wenn wir das aufbauen, also dann möchte ich das aufbauen, um dem Kind, dem Jugendlichen, den Heranwachsenden eine Möglichkeit zu schaffen, mit Niederlagen, mit vielleicht Trauerfällen, wie auch immer, mit schweren Ereignissen, die dieser Mensch in seinem Leben hat, klarzukommen. Und ich baue nicht eine Resilienz auf, um möglichst widerstandsfähig gegen äußeren Druck zu sein.
Ja.
Also das ist der falsche Weg. Und ich glaube, das wird dann manchmal auch falsch verstanden, wenn dann so irgendwelche Coaches zum Thema Resilienz in Firmen kommen, die dann sagen, so, jetzt wollen wir mal sehen, jetzt wollen wir mal noch leistungsfähiger machen.
Ja.
Also das kann es nicht sein.
Ja.
Also das sind ja schon fast wie so die Pille, damit das hier alles noch besser funktioniert.
Ja.
Also das finde ich ist, also in meiner Sicht jedenfalls, nicht der richtige Weg. Und das ist für mich nicht das, was Resilienz eigentlich bedeuten sollte jedenfalls. Also das ist jedenfalls meine Intention von diesem Begriff, wie ich das eben sehe.
Ja, das finde ich gut.
So, also ich möchte möglichst Kinder dabei begleiten, sich ausprobieren zu können, ohne Angst davor zu haben, dass da was schiefgehen könnte. Das, das ist so mein Standpunkt dazu.
Ja.
Aber da gibt es eine ganze Menge, was man dann natürlich jetzt aufbrechen könnte. Und ich finde, es bleibt nicht aus, dass man dann politisch wird. Es bleibt nicht aus, dass wir über Schule dabei reden. Also der Begriff ist einfach groß. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, fand es auf jeden Fall wichtig, das einfach mal gesagt zu haben, dass es das gibt. Weil ich ja ein Freund davon bin, meine positiven Erfahrungen, die ich so mache, auch nach außen zu tragen. Und das hat mit mir eine ganze Menge eben gemacht, über diesen Begriff zu sprechen. Und das, ich weiß nicht, wie es bei dir so war. Also bei mir war das wirklich ein großer Gewinn, mich damit zu beschäftigen. Das werde ich unbedingt auch noch weiterhin tun.
Ja, bei mir definitiv auch. Und auch, muss ich sagen, jetzt auch unsere Folge und so, das hat bei mir auch nochmal das Bild wieder ein bisschen komplettiert. Und habe schon wieder ein, zwei Ansätze, wo ich ein bisschen gucke. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir alle ein bisschen auch in unserer Branche und aber auch als Eltern so ein bisschen gucken, okay, wo ist, wie du so schön am Anfang gesagt hast, wo ist die Batterie und wie voll ist die? Und bevor die jetzt dem Ende sich neigt, brauchen wir eine Auszeit. Also für sich selber sorgen, ganz egoistisch, um dann eben auch für andere da sein zu können. Das ist ja eigentlich dann doch wieder unser Grund auch, ne?
Ja, so mein Appell, mein Schlussappell an dich da draußen ist, weil ich das selber von mir selber auch kenne, sprich darüber. Wenn du merkst, du kannst nicht mehr, sag das. Also sprich das aus und denk das nicht nur, sondern sprich es aus. Und ich glaube, da liegt auch ein ganz großes Potenzial drin für Veränderung, nicht hinterm Berg zu halten mit diesen Dingen, sondern zu sagen, so wie ich es dann auch gesagt habe am Anfang, so, es gibt Momente, da geht es einfach nicht mehr. Und das ist auch ganz normal so, denn wir sind alles keine Maschinen, sondern haben eben unsere Ressourcen, die wir nutzen können und irgendwann eben auch nicht mehr nutzen können. Und wenn der Punkt erreicht ist, ist es wichtig zu sagen, so wie das hier läuft, geht es einfach nicht. Und vielleicht ist es dadurch eben möglich, da auch was zu verändern. Und gerade im Bereich Schule. Aber darüber, glaube ich, sprechen wir ein andermal. Ne?
Das gibt es ja auch noch. Genau, ja. Jens. Ich fand es sehr cool, dass wir drüber geredet haben. Ich fühle mich gut, trotzdem ist jetzt mein Akku so langsam leer. Ja, ich muss jetzt ein bisschen für mich sorgen. Und ja.
Ich lege meinen Perfektionismus jetzt ein bisschen auf Eis. Und dann wird das schon Stück Schokolade.
Genau.
Ja. Nein, nein.
Ich gehe jetzt an den Kühlschrank.
Ja, mach das mal.
Sehr schön.
Nein, ja, sehr schön, dass du wieder dabei warst. Mir hat es Spaß gemacht. Danke dir da draußen, danke euch allen. Wir hören uns.
Wir hören uns. Freitag. Und wenn du da draußen noch Ideen hast, wie man seine Resilienz verbessern kann oder was hilft dir denn ganz konkret, ein Plausch mit einer netten Kollegin oder irgendwie der Austausch mit einem Kollegen oder so, schreib uns das doch mal, weil das, jetzt sind wir mal ganz egoistisch für uns. Wir sorgen jetzt für uns, hier Jens und ich. Wir würden es gerne wissen von euch, weil dann können wir uns vielleicht da auch noch mal was abgucken und gucken, wie ihr dann damit umgeht.
Genau.
Wir wünschen euch was.
Ich bin ins Wort geredet und es hilft mir auch immer dabei, so ein bisschen das Ganze hier auch die Motivation zu behalten, weil haben wir ja auch schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass es immer schön ist, dass es eine Freude ist zu sehen, dass da eine Rückmeldung kommt von euch, wenn ihr das gehört habt, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, auch dann natürlich, was da gewesen ist, also immer her damit. Das macht das Ganze so schön.
Ja, ja. Das macht Spaß. Also. Jens, wir sehen uns nächste Woche wieder und hören uns. Dich hören wir hoffentlich auch nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.